Hi, hier ist Linda.
Hier ist Nicole.
Willkommen zu unserem Podcast
Cowgirls Deep Talk.
Howdy, welcome back.
Welcome back zur neuen Folge des Cowgirls Deep Talks. Und heute mit dem Thema?
Intuition.
Genau. Da steige ich jetzt nicht nochmal zuerst ein. Ich habe mir ein bisschen was rausgesucht extra. Deshalb wieder mal das Handy zur Hand, weil heutzutage sind ja Blätter irgendwie nicht mehr existent, nur dann noch ganz selten. Was ist Intuition? Ich gebe jetzt mal den wissenschaftlichen Hintergrund an euch weiter. Also Intuition ist am Endeffekt, ist es ein Abgleich des Gehirns von Erfahrungen, die wir gemacht haben mit der jetzigen Situation. Und das ist etwas, was ganz schnell in unseren Köpfen passiert, weil es uns natürlich das Überleben sichert. Also ich sag mal, wenn du zum Beispiel oder jemand mit einem schwarzen Hund in der Kindheit, großen schwarzen Hund, irgendeine Gefahr verbunden hat, weil es gebissen wurde, wird sicherlich der nächste Blick auf einen schwarzen Hund eher kritisch sein. So, das ist Intuition. Die ist hinterlegt im limbischen System, ist dafür da, um uns überleben zu lassen und tritt vor allen Dingen in sehr komplexen Situationen auf. Das schlägt sofort zum Bauchgefühl an. Ihr kennt das in Mathe-Klausuren. War die erste Richtung, die erste Lösung doch die richtige oder will sich nochmal nach? Ist im limbischen System verankert, also da, wo praktisch die Bewertung bei uns passiert, die emotionale Bewertung ist rechte Gehirnhälfte, das ist vielleicht auch ganz interessant mal, wo eben alles, was kreativ, lösungsorientiert und ja, diese Richtung geht, das ist halt alles, was in der rechten Gehirnhälfte passiert und unter anderem hat ja die Amygdala auch eine Rolle, da kommen wir heute auch noch drauf zu sprechen. Spannenderweise, wie ihr das schon mitbekommt, ist es aber vom Gehirn gesteuert. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ach so, das ist, falls es irgendwen interessiert, ist im Stirnlappen, ist es drin. Und es ist natürlich, ja, es greift halt wirklich auf ein riesen Datenreservoir im Gehirn zu, weil unser Gehirn ja jeden Tag immens viele Erfahrungen macht und dadurch neuronale Netze entstehen, die dann da abgelegt werden im limbischen System und uns halt immer wieder in Situationen anschlägt. Und am Ende ist es so, dass dieses intuitive Denken, was wir da haben, Hormone hervorruft, die wir dann fühlen im Bauch. Mhm. Aber es ist gesteuert von eurem Kopf. Das heißt, Punkt 1, sorgt für Erfahrungen. Und zwar für die guten. Dann könnt ihr euer limbisches System auch damit füttern. Ne? Das ist auch wieder Thema Selbstverantwortung. Du hast im Moment so ein Thema gehabt, weil du ja dich...
Ich finde, dass es halt alles nicht so im Kopf ist, gefühlt. Ich sage einfach nur, was ich denke und fühle. Ich finde halt eben Intuition ist so ein Bauchgefühl und unterbewusst abgespeichert, ja, gelernt.
Genau.
Also gerade ich mit Pferden habe natürlich ein gutes, intuitives Gefühl, vor allem in meiner Branche, das Richtung Westernreiten. Und wenn man dann woanders trainiert und einen anderen Ansatz, andere Pferde, sprich wirklich ein ganz anderes Spiel. Ich habe das so ein bisschen mit Volleyball und Handball verglichen. Mhm. Es ist zwar grob das Gleiche, aber doch was Unterschiedliches. Dass man da offen für ist und ich wollte auch lernen. Also ich habe Unterricht in Portugal genommen bei ganz tollen Trainern und war dann auch offen dafür. Aber ich habe natürlich so eine starke Intention beim Reiten und habe intuitives Gefühl. Zum Beispiel ganz simpel. Die Jungpferde kippen mir oft so nach innen. Kennst du? Wenn ein Pferd frei läuft, guckt es immer nach außen. Muss da mal drauf achten. Das heißt, das Jungpferd balanciert sich, indem es so in die Kurve geht. Und meine Intuition ist eigentlich, die Schulter zu heben, also in Position zu bringen, dem Pferd zum Helfen. Und die hatten den Ansatz, je nach Alter des Pferdes, dass die das dürfen. Mhm. Und das hat sich so falsch für mich angefühlt. Mhm. Ne? Mhm. Und da musste ich richtig bewusst gegen meine Intuition ankämpfen, dass ich das mal zulasse und eine neue Verknüpfung herstelle. Ne? Oder auch so ganz neue Sachen, die erklärt man, bekommt man erklärt, die versteht man. Und dann muss man das bewusst ein paar Mal anders machen. Also wirklich im Kopf, bevor es ein neues Gefühl wird. Und wir kennen das ja auch im normalen Leben, dass wir intuitiv Dinge gut oder schlecht finden. Weil wir sie positiv oder negativ erfahren.
Bewerten, genau. Limbisches System, wie gesagt, da ist abgelegt. Das ist eine Bewertung, die da drauf liegt. Es gibt ja zwei verschiedene Arten der Emotionen, die wir haben. Es ist einmal die vegetativen Emotionen. Das sind die sind bei uns angelegt. Mhm. Also beispielsweise ist das Angst, ist ein vegetatives Emotion. Und dann gibt es die kognitiven, die nämlich im Endeffekt für die Bewertung sorgen dann. Mhm. Und dieses Spiel ist halt das Spannende. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir, und das ist vielleicht fürs Verständnis ganz wichtig für euch auch da draußen, wir haben halt drei verschiedene Denksysteme, was das jetzt auch erklärt, was du erklärt hast. Das ist einmal ist das intuitive Denken, größte Ressource in unserem Kopf, schickt Gefühle in den Körper, macht Herzrasen, macht Bauchschmerzen, macht Bauchkribbeln, wenn es spannend wird. Ja, das ist das, was du als Bauchgefühl beschreibst. Das zweite ist, ist dann das kreative Denken, ist spannenderweise auch bei jedem da, auch in einer großen Form, weil das ist nämlich lösungsorientiert, entwicklungsorientiert, wird leider im deutschen Schulsystem extrem degeneriert behandelt. Also ich finde, es ist ganz schlimm, wie deutsche Schulsysteme da mit Kindern umgehen. Sobald die kreativ werden, ist das schlecht, weil das fürs System schlecht ist. Auch Kunstunterricht ist ja nicht frei. Kunstunterricht ist in deutschen Schulen ganz klar, weil ihr müsst jetzt so malen. Das ist eine Technik, die du beigebracht
bekommst. Da muss ich eine Lanze für die Waldorfschule.
Ja, absolut. Denn ich hatte bei einem Lehrgang, den ich jetzt vor ein paar Wochen hatte, war prompt eine Waldorfschülerin und die hat die Welt anders gesehen. Manu und Eli sind ja auch Waldorfschule und es ist eben anders. Und das ist halt dann ein gutes Schulsystem, was kreatives Denken angeht. Und das Letzte, und das ist das, was immer wieder erstaunlich ist, wir Menschen meinen ja so einen großen Ratio zu haben. Also wir haben das intuitive Denksystem, das kreative Denksystem und ja, wir haben auch das rationale, kleinste Ressource im Gehirn. Und deshalb strengt es uns so intensiv an auch, wenn wir rational denken müssen. Und das hast du gespürt. Sprich, deine Intuition wollte das Pferd so unterstellen und plötzlich sagt er, nö, weil wir denken darüber anders, wir sehen das anders, wir haben andere Erfahrungen gemacht, darauf basiert das, was wir jetzt tun und jetzt lern mal um. Also du musst es ja umlernen. Und in dem Moment musst du raus aus deiner Intuition und rein rational es dir anlegen. Das strengt unfassbar an, weil die Intuition fließt da so raus. Und das braucht ganz viele Wiederholungen, ganz viele. Ich glaube, man spricht von 63 Wiederholungen. Wiederholungen, die funktioniert haben. Richtig. Wiederholungen, die funktioniert haben. Bis dein Gehirn es wieder in die Intuition hineinführt. Also deshalb braucht es extrem viel Energie. Wenn ich in meinen Führungskräfteseminaren eine Aufgabe fürs rationale Denken gebe und da sitzen Vorstandsvorsitzende, die ist total simpel, die Aufgabe. Erst was anschlägt, ist Intuition. Sie nennen eine Zahl, die falsch ist. Die aber gemäß den Zahlen, die da stehen, sich gut anfühlt. Da ist Sicherheit. Die Zahl kenne ich, die fühlt sich gut an. Und dann sage ich, nö, und jetzt strengt euch mal an. Und dann hörst du es rattern. Und das ist dann das dritte Denksystem, nämlich das Rationale. Also intuitive, kreative und rationale. Und deshalb ist Intuition so schön, weil es ist so, es fließt halt emotional aus uns erstmal heraus. Heißt aber nicht immer, dass es der richtige Weg ist. Obacht. Ne?
Genau, ich denke, dass das Fluch und Segen ist. Auf der einen Seite ist es toll, dass man Intuition und Erfahrung hat und die helfen einem auch. Auf der anderen Seite sollte man vielleicht offen sein, um zu sagen, obwohl sich das vielleicht jetzt nicht richtig anfühlt, probiere ich das aus, schaue, ob das funktioniert und entscheide dann, ob ich das weitermache oder nicht.
Oder man denkt andersrum, obwohl es sich richtig anfühlt, was ich ja bisher gemacht habe, muss ich jetzt rational rangehen, überdenken, macht das denn überhaupt Sinn? Oder ist es einfach nur angelegt worden, weil es damals mein Überleben gesichert hat, gewisse Konflikte dadurch besser zu gestalten waren, aber heute ich in einem komplett anderen Setting, du warst ja wirklich in einem anderes Land, andere Pferde, anderer Trainer, in einem komplett anderen Setting bin und sage, macht das denn hier noch Sinn? Und also man kann es von beiden Seiten beleuchten. Ich denke mal, dass am schwierigsten es fast ist, zu sagen, und da bist du ja drin gewesen, das habe ich bisher so gelebt. Es ist eigentlich für mich mega sinnvoll, aber in der Situation, wo ich gerade bin, in meinem Alter, wo ich gerade bin, in meiner Lebensphase, wo ich gerade bin, ist es halt eben nicht mehr sinnvoll. Ne? Also, dass man vielleicht sagt, okay, es war sinnvoll, ich bin da auch dankbar für diese Erfahrung, aber ich muss jetzt neue Erfahrungen machen, um sie wieder in eine andere Intuition reinzuführen.
Oder sich da weiterzuentwickeln, um ein neues Gefühl zu entwickeln. Und das Positive war, dass ich da ohne Erwartung war. Ich habe es einfach ausprobiert.
Cool.
Ich hatte keine Erwartung. Dann kann man sich natürlich sehr offen auf neue Sachen einlassen, weil es nicht effizient sein muss, weil es nur für meinen persönlichen Spaß zuständig ist. Und dann finde ich raus, ob es mir wirklich Spaß macht, ob ich es wirklich machen möchte, ob ich es weitermachen möchte. Und das ist eigentlich cool, wenn man ohne Druck in neue Erfahrungen reingeht. Oder ohne Erwartung, ist, glaube ich, noch einfacher. Dann kann man auch nicht enttäuscht werden.
Frage ist, wie oft man das macht, ne?
Ja, wie oft man Zeit und Energie dafür hat, das ist keine Frage.
Ne? Ja, auch ohne Erwartung, mal in irgendwas reinzugehen.
Ganz, ganz
schwierig. Könnte man theoretisch auch im Alltag machen, dass ich sage, okay, ich sage jetzt mal mit meiner Beziehung beispielsweise, egal ob es zu Freunden oder zum Partner oder vielleicht auch auf der Arbeit ist, habe ich immer bisher so und so reagiert. Da muss schon jemand kommen, der plötzlich anders reagiert wie vorher, damit man seine Intuition immer hinterfragt. Ne? Und dann zu sagen, ich gehe heute mal erwartungsfrei, das wird immer spannend, wir gehen jetzt morgen mal erwartungsfrei alle in den Tag und sagen, ich lasse mich mal überraschen von dem Tag und versuche eben nicht, und das werdet ihr feststellen, das funktioniert so einfach nicht, sofort eine Bewertung da reinlegen.
Ja, Erwartung, Bewertung, Riesenthema.
Und das ist halt bei der Intuition extrem, weil Intuition bewährt, ist eine klare Bewertung. Also man denkt immer so, Intuition ist cool, weil Intuition führt mich ja dahin, wo es gut ist. Nee, Intuition ist eine Bewertung. ist nicht positiv und nicht negativ, aber Intuition ist Bewertung einer Situation anhand der Erfahrung, die ich vorher gelebt habe. Und das ist ja das Spannende. Und dann müsste ich mich ja eigentlich mal hinterfragen, ob meine Bewertung, die intuitiv erfolgt, überhaupt korrekt ist. Und wovon die gerade abhängig ist.
Ja, finde ich auch ein Riesenthema in Bezug darauf, Verhaltensmuster. Weil Verhaltensmuster sind ja erlernt. Man reagiert auf gewisse Situationen, man hat gewisse Erwartungen. Und Verhaltensmuster zum Beispiel zu ändern. Jetzt für mich gerade Riesenthema. Ich werde Teil eines Teams, ich werde angestellt, ich war selbstständig.
Ach, du wirst wirklich angestellt bei euch?
Ja, wir machen eine gemeinsame Firma auf und ich bin dann eine Angestellte und auf Augenhöhe mit meinen Schwestern, wo ich auch richtig Bock drauf habe, die Gott sei Dank auch. Aber ich bin natürlich, ich war Boss, ich musste echt viel lernen, alte Verhaltensmuster aufzulösen und Platz zu lassen und keine Erwartungen zu haben, oder Erwartung klar, ruhig und sachlich zu kommunizieren.
Hat das Energie gekostet?
Ja, das kostet immer das.
Weil das wieder nicht zu Ende
ist. Das ist da nicht zu Ende, ne? Weil ich gerne gerade im Arbeitsmodus schnell reagiere. Da ist die Schnelligkeit leider nicht immer gut, dass ich schneller reagiere, als ich rational nachdenke. Das hat in meinem selbstständigen früheren Leben sehr gut funktioniert. Dadurch habe ich sehr viel bewirkt.
Klar und schnell auch, ne? Die Dinge erledigt.
Aber in der Zukunft als Teamplayer ist das natürlich eine Sache, wo man da echt Raum, Platz und Ruhe schaffen muss. Das wird
ja und wenn die Intuition dann immer anschlägt und musst du wieder rational dagegen arbeiten, was ja unglaublich anstrengend ist, was uns sehr viel Energie kostet in unserem Gehirn, was auch wirklich Kopfschmerzen bereitet. Die Intuition bereitet keine Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ist das darüber nachdenken, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder sich neue Erfahrungen anzueignen und zu fokussieren. Das war ja beim letzten Podcast das Thema. Also zu fokussieren darauf, das braucht halt Energie, ne? Und da meine bisherigen Bewertungen, die ja ganz normal da passieren da oben und in den Bauch dann reingehen, in dem Moment zu hinterfragen und auch neue Erfahrungen anzulegen. Also ich meine, das klingt ja schon anstrengend, das wird es auch sein. Das cool ist aber, liebe Leute, da wo die Anstrengung ist, da passiert was. Und wir müssen oftmals durch einen Schmerz, um eine Entwicklung überhaupt möglich zu machen.
Das ist ja dieses Stepping out of the comfort zone, kennt man ja. Ne? Und wir kennen das ja bei den Jungpferden, wir desensibilisieren die. Also ein Jungpferd, was das erste Mal gesattelt wird, das wird dann erst mit Gurt, dann mit Gurt und Pad, dann mit Sattel, dann mit Hintergurt, dann Sachen dranhängen. Und das sind ja alles neue Erfahrungen, die sie machen, wo sie sich erst unwohl fühlen, bis sie fühlen, dass das in Ordnung ist. Und ich habe natürlich...
Darf ich dich da gerade unterbrechen? Was ich ganz, ganz interessant finde, das würde ich dich jetzt mal gerne fragen. Ich meine, ich habe auch meine Meinung dazu, aber ich frage dich dann, ich zum Beispiel mache das ja auch gerade mit meinem Wilhelm durch. Also durch im Sinne von, wir gehen durch diese Phase jetzt durch. Und ich habe ja noch gar nicht die Erfahrung gemacht im Jungpferdetraining. So. Ich vertraue dem total, weil wir ja durch diese 4 Monate absolut Team geworden sind. Und er ist außerdem noch der kuscheligste Hengst, den die Welt je gesehen hat. Also der ist überhaupt nicht hengstig. Der ist total süß. Dem kann ich Finger überall hinstecken. Und der kommt auch und will knuddeln, aber nur, wenn ich will. So. Und jetzt gehe ich halt durch diese Phase mit ihm gerade durch, wo ich ihm ja an die Dinge heranführe. Aber ich habe zuletzt irgendwann gesagt, eigentlich führt der mich voll an die Dinge ran.
Ihr lernt beides.
Voll, weil ich habe gesagt, der zeigt mir, wie simpel das alles sein kann. Und was ich bei ihm mache, ist wirklich, ich schraube meine Erwartung komplett, also ich habe keine Erwartung, weil ich habe es noch nie gemacht. Und das ist cool. Also ich habe gerade diese Phase, dass mein Jungpferd ja durch eine Phase geht, was es noch nicht kennt. Ich aber auch durch diese Phase gehe, die ich noch nicht kenne. Und muss aber trotzdem ihm ja eine gewisse Stabilität geben, damit er sich an mir orientieren kann.
Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein entspanntes und vertrauensvolles Verhältnis und Setting. Das ist, glaube ich,
eine
sehr, sehr gute Basis,
um darauf aufzubauen. Wir beide miteinander Nähe hatten.
Ja, und auch keine Erwartung.
Das ist auch wieder
erwartungsfrei.
Nee, habe ich null.
Das ist, glaube ich, genau, da bist du wahrscheinlich manchmal entspannter. Das sage ich auch. Manchmal sind Amateure entspannter wie Profis, weil von Profis wird ja was erwartet.
Ja gut, ihr habt ja Druck. Ne? Also ich meine,
ihr verdient Geld
will man irgendwas
erwartet. Ne? Und da haben wir Gott sei Dank die Kunden, das ist bei Ernst wahrscheinlich ähnlich, die uns vertrauen und uns die Zeit geben, die wir brauchen.
Ja.
Und auch da haben wir verstanden, dass es überhaupt nichts bringt, da Druck auf Zeit auszuüben, sondern im Gegenteil, gerade wenn es nicht funktioniert, mehr Zeit geben, kleinschrittiger arbeiten, damit es eine positive Erfahrung wird, Ne, zum Beispiel der Sattel rutscht einmal oder es fällt einmal einer vom Pferd runter, das vergisst das Pferd auch nicht so schnell.
Nee, das ist richtig, weil das halt ein einschneidendes Erlebnis in dem Moment fürs ist, was ja wieder neuronale Netze bildet. Und in dem Moment, wenn Ähnliches kommt, schlägt bei ihm ja total, bei Pferden ja noch mehr, ne, diese ganze Intuition an. Die sind ja unfassbar intuitiv, diese Wesen, wo wir dann schon wieder mit dem Ratio, aber ist doch gar nicht so schlimm, ist ja nur der Feuerwehrwagen, der draußen vorbeifährt. Und für ihn ist es das Monster, was ihn gerade töten will.
Ja.
Aber da hast du recht, ich bin komplett erwartungsfrei. Ich hatte nämlich jetzt noch gestern ein Gespräch mit einer Person, die dann sagt, ja, du müsstest jetzt das und das machen. Habe ich die angeguckt, sage ich, muss überhaupt nichts. Sag ich, ich muss das bewahren, was wir gerade haben. Und das ist was, was ich gerade in meiner Intuition habe, nämlich zu sagen, ich muss überhaupt nichts. Mein größtes Gut ist, dass dieses Pferd so kooperativ ist in meine Richtung, dass das mein Schatz ist, den ich wahren will. Und ich bin unglaublich sensibel im Moment. Mache ich wirklich diesen Schritt oder warte ich noch einen Tag? Kann auch bis morgen Zeit. Also ich merke aber, dass die Entwicklung dadurch extrem schnell passiert, weil wir eben auf diesem Vertrauensding, glaube ich, rumreiten. So. Also ich finde das ganz spannend gerade. Ich gehe mit diesem Pferd komplett anders um, wie alles, was ich vorher gemacht habe.
Ja, toll.
Das ist schon eine schöne Erfahrung. Und dadurch kriege ich ja jetzt auch wieder eine andere Intuition da rein, zu sagen, okay, ich lasse mir halt die Zeit, Step by Step vorzugehen. Und finde das übrigens sehr spannend, weil, was du gerade gesagt hast, das kannst du ja wieder eins zu eins auf Menschen miteinander übertragen. Ich habe auch den Eindruck, dass in Unternehmen beispielsweise viel zu wenig Zeit investiert wird, um Menschen zu entwickeln. Also wenn Unternehmen bei mir anfragen, wollen die gerne einen Workshop buchen und meinen, sie ändern die Welt. Das ist wie eine Reiteinheit und die Welt ist verändert. Nee, geht nicht, liebe Leute, funktioniert nicht. Wenn ihr etwas entwickeln wollt und Menschen entwickeln wollt, das ist eine neue neuronale Netze, die sich da bilden müssen. Die müssen so und so oft wiederholt werden, in Routinen gelegt werden, damit sie in Intuition übergehen und keine Energie mehr kosten. Und da die Meinung zu haben, dass ein Workshop das ändert, hui.
Ja, das ist ja im Endeffekt ist ja so ein Workshop für die Information da. Und dann geht es ja darum, gewisse Verhaltensmuster aufzudecken, zu analysieren, vielleicht zu verändern, den Fokus in lösungsorientiertes Handeln. Und dann, da bin ich dann jetzt bald, also mir geht es gerade super und ich bin voller Energie und es geht mir wirklich mental und körperlich top. Aber ich muss lernen, das anzuwenden.
Ach.
Das ist nämlich, das ist der crazy shit, das ist mir schon bewusst, ne? Also dieses Sonnenblumen hier, Urlaub machen, das geht mir gut, aber das im Alltag unter Stresssituationen neue Verhaltensmuster anzuwenden, das wird wirklich noch eine andere Nummer.
Ich habe eine Coachie, der habe ich, ich nenne es jetzt mal Linda, weil du ja Linda heißt, der habe ich eine Linda 2.0 zur Seite gestellt. Da sollte sie auf ChatGPT sich ein Bild von der machen, wie die wohl so aussieht, wie die Haare hat, ob die einen Zopf hat, ob die so hat und so, damit sie visualisiert, dass Linda 2.0 auch existiert und dass Linda 2.0 teilweise in Aktion treten muss. Und teilweise ist aber die alte Linda eigentlich gut in dem Moment. Und das hilft extrem. Das habe ich ihr so gelegt. Ich sollte das so machen.
Man kennt es aus dem systemischen Bereich, diese Anteile bestimmen. Ne? Ja. Und da habe ich auch ich hätte eigentlich gerne so eine coole Surfer-Style-Linda in Flipflops, die total entspannt ist.
Die hängst du dir mal auf.
Die total entspannt ist oder so ein bisschen mit so einem Yoga-Ansatz. Und dann sagt, ach, dann entspannen wir uns und hören erstmal zu und reden nicht so viel. Und wir können auch mal nicht so produktiv sein. Also das habe ich schon so ein bisschen verinnerlicht. Aber du hast recht, dass man wirklich dieser Engel links, Teufel rechts, den man zwischendurch auch hochrufen muss und von außen aus sich draufschauen muss, wer gerade in welchen Schuhen unterwegs ist.
Zumal ja die intuitive Linda, sondern nicht die jetzt, die ja bisher da war, ja auch sehr, sehr positive Seiten hat und gerade in Krisensituationen extrem schnell reagiert und sehr funktional ist. Genau. Das ist halt wichtig. Nur die muss halt lernen, Platz zu machen für Linda 2.0, für die Surfer-Linda, so nennen wir sie jetzt mal, die sagt, hey, ich kann mich jetzt auch mal in der Situation entspannen, weil ich kann es übergeben oder ich kann mich mal zurücklehnen und mal schauen, was passiert überhaupt, wenn ich mich mal zurücknehme. Das ist ja auch noch gar nicht angelegt, ne, im Alltag. Was passiert denn, wenn plötzlich die Surfer-Linda da ist und sagt, ach Leute, brauchen wir uns jetzt mal gar nicht irgendwie hier aufzuregen, sondern gucken wir uns jetzt mal an. Ne? Das sind ja gar keine Erfahrungen, die da oben sind. Das ist super geil. Das ist ja krass.
Ja, ich habe es ja früher mal beruflich und private Linda genannt, aber es ist deutlich mehr. Ne? Und das ist natürlich in unserer heutigen Kultur, und das ist so ein bisschen in Deutschland, da habe ich so schon das Gefühl, in Portugal gab die Leute so ein bisschen netter und entspannter. Weil in Deutschland sind wir alle am Rennen, am Arbeiten, schaffe, Häusle baue, sich über die Nachrichten aufregen, sich übers Wetter aufregen. Eigentlich geht es uns ziemlich gut in Deutschland.
Ja, wir sind ja safe. Also was das angeht, auch wenn jetzt alle sagen, nein, wir sind nicht, wir sind super safe. Also guckt ja mal andere Systeme da an, wie schnell die gefeuert werden können und.
In Portugal hat es in den letzten 4 Wochen 1000 Liter geregnet, da steht alles unter Wasser. Mhm. Ne? Also wirklich, wenn wir mal nicht in dem Handy leben und im Fernsehen und Handy, ich glaube, das Handy hat das Fernsehen ein bisschen abgelöst mit dieser Außenwelt, die Eindrücke. Wenn wir mal hinter dem Handy leben, und in der Gegenwart, Riesenthema auch bei mir, nicht in der Zukunft, mit Sorge, bla bla bla. dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht.
Und Intuition ist ja auch ganz spannend, weil du sagst gerade in der Gegenwart und in der Zukunft. Also erstmal ist die Gegenwart ja das Einzige, was wir gestalten können.
Ja.
Also wir können nicht die Zukunft gestalten, wir können das hier und jetzt gestalten, was dann zu einer anderen Zukunft führt. Das heißt, wir müssen jetzt handeln. Die Intuition resultiert aber aus der Vergangenheit. Das heißt, man muss ja eigentlich diese Zeitstränge irgendwie, ich habe einen Jungen, ich muss den nie zöpfeln, obwohl dann ein Pferd muss ich ja jetzt, aber ineinander verweben, um zu sagen, okay, meine Angst resultiert ja aus einer Erfahrung in der Vergangenheit und ich muss aber jetzt ein anderes Handeln, also Intuition, ich muss aber mein Handeln in der Gegenwart verändern, damit ich für neue Erfahrungen sorge, die dann wieder in eine andere Zukunft führen. Weil eins ist klar, Leute, wenn ihr alles macht wie bisher, also ist ja ganz klar, wenn ihr alles macht wie bisher, dann wird sich schon nichts ändern. Also dann arbeitet ihr kraftvoll daran, dass sich nichts ändert. Deshalb beobachtet mit eurer Intuition in gewissen Sachen rein. Es ist nicht immer der richtige Weg. Weil, also ich kenne das ja auch in mir. Vor meinem Burnout war ich ja auch super funktional. Also ich war schnell, ich war funktional. Ich habe Verantwortung auf mich geladen. Ich kann das gar nicht anders benennen. Dann kam mein Burnout. Dann habe ich ja auch ein Jahr Sabbatical gemacht. Habe angefangen, bei einem Western-Trainer zu arbeiten. So Pferde putzen, auch mal warm reiten, so ein bisschen. Das war super schön, zweimal die Woche. Habe Dinge getan, die mir gut tun. Ich habe mir sogar ein Jahr Zeit genommen dafür, weil ich echt am Boden war. Also ich war ja ausgebrannt. Und da musste ich ganz extrem lernen, und es ist noch bis heute nicht so einfach in gewissen Situationen, zu verstehen, dass die intuitive Art, okay, ich mache das, ich nehme mir das an, aber nicht die gesunde Art ist für mich. Ich kann das und ich kann es in der Wüste raussetzen, ich würde da wahrscheinlich irgendwie noch Sandförmchen verkaufen, also ich bin da super drin da, und ich mag auch die Verlässlichkeit da dran, nämlich dass meine Intuition einen hohen Grad an Verlässlichkeit bietet. Ich springe ja gern die Verantwortung, aber es macht mir halt teilweise wirklich Bauchschmerzen, also Bauchgefühl im Sinne von, boah, mir wird da schlecht, wenn ich merke, dass ich mal wieder Verantwortung für jemand anderen übernehme, obwohl es gar nicht meine Verantwortung ist. Und das ist so der ewige Kampf, glaube ich. Ich glaube, den werde ich von meinem Lebensende haben, weil ich das so geprägt ist in mir und meine Intuition immer in die Richtung laufen will und dann mein Ratio sagt, komm mal zurück, setz dich hin, halt die Fresse, hast jetzt mal nichts zu sagen, weil das ist nicht gesund für mich in dem Situation, zu dem Zeitpunkt, liebe Intuition. Also Karl-Heinz, setz dich hin, halt's Maul, ich mache jetzt was anderes. Und das ist anstrengend.
Ja, da neige ich auch sehr zu sehr an Lösungen für andere zu denken. Und dann mache ich auch Vorschläge auf die, die gar nicht kämen.
Wollen die den?
Haben? Ja, das ist eine gute Frage manchmal. Aber ich denke so viel für andere zum Teil, dass mir das wieder Energie raubt und ich mich dann natürlich auch, weil ich die Vorschläge mache, auch wieder verantwortlich mache. Hätte ich einfach die Klappe gehalten, wäre es gar nicht meine Baustelle gewesen. Ne? Aber da versuche ich eben mehr in die Ruhe zu kommen. Das ist ja auch mit Gesprächen, ne? Das ist jetzt mein großes Learning. Wenn man ein Gespräch führt, erwartungsfrei zuzuhören, weil oft denkt man schon, was die Antwort des anderen sein könnte und hört gar nicht zu.
Nee, man ist eigentlich, man spricht, um zu antworten und nicht um zu verstehen, dann in dem Moment zuzuhören, ne? Ja, zu sagen, okay, was ist dahinter?
Genau.
Oh, das wäre dann ein mimisches System. Ne? Du interpretierst halt. Zack, bumm, ist es da.
Damit lenken sich natürlich auch Gespräche um, die vielleicht ganz anders gekommen wären, wenn man den anderen mal im wahrsten Sinne des Wortes Raum und Zeit gegeben hätte, um dann wirklich rauszufinden, was denn da in dem vorgeht.
Ich habe zuletzt so einen schönen Satz gehört, den fand ich ganz toll, von einer lieben Mitreiterin, einer sehr weisen Dame über die 60. Die Leo-Mama, du kennst, also die Mama von dem Leo, der damals mal. Das war dieses coole Pferd, was dann im Endeffekt, was ich kaufen wollte. Und die hat zuletzt gesagt, ihr Mann hat immer gesagt, verstehen heißt verzeihen. Fand ich sehr schön. Weil es ist wirklich so, wenn man zum Verständnis kommt, man kann die Meinung auch haben oder man kann sie nicht haben. Aber mir geht es so, wenn ich verstanden habe, was die Intention, dahinter war, auch vielleicht eben die Intuition dahinter war und das verstanden ist, dann sage ich, okay, jetzt verstehe ich's. Ich finde es zwar vielleicht immer noch nicht gut, aber hey, ich hab verstanden.
Genau.
Und dann ruht das so angenehm.
Ja, ja.
Ne, dann kommt das zur Ruhe, das Ganze, wo man sich vorher vielleicht da unglaublich drüber echauffiert hätte, Energie reingebracht hätte und. Was, wie gesagt, meine erste Intuition ist. Ich merke das ja, ich habe immer das Thema Fitnessstudio mit meinem Sohn und ich habe einen gewissen Anspruch in meinem Leben, der ist sicher anders als bei ihm. Und meine Intuition war, wenn jemand ein Problem hatte von den Kunden, sofort das, ich sage mal, heilen zu wollen. Dafür bin ich überhaupt nicht da. Ja, das ist der Job meines Sohnes. Und dann in dem Moment nicht zu sagen, ja, aber du musst doch da jetzt antworten. Und er sagt, nee, ich lasse mir einen Tag Zeit mit der Antwort. Ich lasse mich doch nicht hetzen. Dann kommt mein Anspruch, dass ich ja dem Kunden ein gutes Gefühl geben will. kollidiert dann komplett mit der Meinung von meinem Sohn. Der sagt ja, der kriegt ja Hilfe, aber vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, wo er es jetzt gerade haben will. Es ist ein Fitnessstudio-Member und es ist nicht Notfall 112 gerade. Die können mal alle ein bisschen atmen. Und dann kämpft dieses Dämonending da in mir an. Und dann denke ich ja, Nicole, entspann, ich gehe ins Gym, Kopf aus. Ne? Aber die Intuition schlägt halt zuerst an, bei mir immer.
Ja, da ist natürlich auch die Schwierigkeit, dass bei uns auch ist, dass es Familie und Business ist, oder? Als Dienstleister willst du dem Kunden sofort helfen.
Genau.
Aber eigentlich sollte ja die Beziehung zur Familie immer an erster Stelle stehen. Vor Business. Und da bin ich halt so getrieben von meiner dienstleistungsorientierten Vergangenheit, dass ich manchmal Business über Familie stelle, unbewusst. Aber es wird mir bewusst und das ist natürlich ein wichtiger Faktor.
Ja, und wenn man miteinander arbeitet, mein Mann und ich, wir haben ja die gleichen Ansprüche ans Leben. Das klappt ja immer super. Und jetzt kommt da dieser kleine Fluse an, den ich ja noch irgendwann mal aus mir rausgedrückt habe und sagt plötzlich zu mir so, nö, sehe ich jetzt komplett anders und die sollen sich mal alle entspannen. Die sollen sich entspannen, die sind gerade nicht entspannt, weil die kommen nicht rein, weil wir haben ja dieses Personallose oder. Sag ich, wir sind Dienstag, die bezahlen dafür. Ja, dann kommt da halt einen Tag nicht, dann kann er zweimal mal. Ja, da recht, eine Woche hat 7 Tage. Aber das ist auch so dieses Intuitive, was ich halt aus meiner Kindheit habe, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Weil ich habe dann das Gefühl, wenn ich nicht handle, geht es diesen Menschen schlecht. Also solche Dimensionen hat das ja bei mir, was meine Intuition ist. Und dann kommt der Ratio und sagt, Nicole Maria, jetzt atme, entspann dich, du wirst morgen immer noch leben, auch wenn es dem Kunden jetzt heute nicht gut geht. Ne? Ich finde das auch teilweise echt anstrengend.
Ja, das ist. Ich war da auch mal sehr getrieben, dass es mein Job ist, dass der Kunde glücklich ist. Und wir sind Dienstleister und wir sollen einen guten Job machen und wir sollen ein Vertrauensverhältnis haben. Aber es ist eigentlich geil, dass dein Sohn diese Gelassenheit hat.
Voll, ich lerne da gerade eine Menge davon. Naja, ich lerne eine Menge davon.
Das werde ich jetzt auch von meinen jungen Schwestern lernen. Die sind auch ein bisschen weiter wie ich.
Wie alt sind die eigentlich erst?
Die sind 9 und 8 Jahre jünger. Die sind relativ nah beieinander, die beiden.
Ja gut, dann sind die so eine Generation, so ein Mindset hier und dann kommst du dann da drauf. Ist ja auch mal ganz spannend für uns. Zumal ja auch immer, und das ist ja auch was in Familien, das älteste Kind ein ganz anderes Leben hat als das jüngste Kind. Ne? Das ist ja mal, das ist
ja, ich habe ja noch einen älteren Bruder und das sind so zwei Etappen quasi gewesen. Ne?
Ja, ja,
und deswegen war meine Schwester noch die kleine Schwester. Die sind natürlich jetzt nicht mehr die kleinen Schwestern, die sind auch erwachsene Frauen. Und das ist einfach ein Privileg, dass wir das zusammen machen können und wollen. Wir wollen das wirklich zusammentun. Wir wollen alle diesen Hof betreiben. Aber es hat diese familiäre und Business-Komponente. Und das Nächste, ich bin Pferdetrainer, ich reite gern, ich arbeite gern direkt mit Kunden, aber wir werden Unternehmer. Und das ist echt nochmal eine andere Nummer, ne? Das so dann Zahlen und so.
Ne? Ja, das ist das Stimmt. Also nur muss am Ende des Monats und dann. Das ist auch vor allem die harte Realität, wenn du dann immer am Ende des Monats auf deine Gewinn und Verlust oder ich weiß nicht, ob ihr eine GmbH seid, auf eure dann Bilanz guckt. Das ist schon so, wo du denkst, holla. Und da gehört natürlich, sag mal, wenn man weiterempfohlen würde, ist das super, aber teilweise gehört auch vertriebliche Aktivität dazu, wenn man mal merkt, oha, irgendwie, ne?
Ja, und das ist natürlich ganz anderes Level wie nur zu reiten, ne? Also auch ein ganz anderer Druck dann dahinter, ne? Also unsere Mutter ist ja noch im Boot, der Hof läuft gut, aber es ist einfach, aber wir können dann die Verantwortung auf 3 Schwestern teilen und wir wollen das alles zusammen machen. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich werde ab Mai auf jeden Fall wieder voll einsteigen.
Total spannend, voll schön. Ja, ich habe noch ein anderes Thema intuitiv.
Ja.
Und zwar ist das nämlich noch, wo ich eben am Anfang erwähnt habe, dass die nette kleine Amygdala ja in unserem Gehirn ist. Das ist der Mandelkern. Und der ist dafür da, um, also es ist eigentlich das Panik- und Erregungszentrum in unserem Kopf. Also bei Pferden kennt man es, ne? Fluchttiere, ab durch die Mitte, wenn irgendwie Panik ist. Und das Spannende daran ist, das ist ja auch rein, das ist ja pure Intuition. Das ist ja nur Überleben oder sich fortpflanzen. Deshalb ist ja mein Satz immer zu dem Fortpflanzen, wenn du guten Sex hast, denkst du nicht über die Einkaufsliste nach. Dann ist die Amygdala an und dann bist du nur noch schwingend und schwimmend, wie auch immer. Und so ist es aber auch auf der anderen Seite, nämlich wenn die Amygdala an ist und in Panik verfällt, dann gibt es ja diese 3 Arten, darauf zu reagieren. Die Opossums kippen um, ne, das ist Totstellen. Dann gibt es halt, also Freeze praktisch, dann gibt es Flucht, Flight und dann gibt es Fight, also das aggressive Verhalten. Spannend ist in dem Moment, das ist rein intuitiv, prüft euch, ob ihr in einem dieser Verhalten reinfällt. Also wenn ihr rumschreit beispielsweise, ist es eigentlich reine Hilflosigkeit, nämlich dass ich nicht durchkomme mit meinen Argumenten und dass ich irgendwie da kein Ergebnis erziele, was ich erzielen wollte oder dass ich halt in die Ecke stelle. Also wenn in der Ecke gestellt mich fühle und nicht mehr rauskomme, ich habe keine Argumente mehr, die irgendwie weiterhelfen, dann kommt dieses Laute, dieses Aggressive. Das zweite ist halt Flucht. Das sind die Menschen, die dann sagen, ja, ich habe jetzt keine Zeit oder nee, das Thema interessiert mich jetzt nicht. Und das ist auch Amygdala, also es ist auch Flucht. Oder halt Totstellen, die dann plötzlich so einfrieren und keinen Ton mehr von sich geben. So. Und Und das ist halt auch spannend, weil in dem Moment kannst du keinen klaren Gedanken mehr fassen. Also wenn wir in unserem Verantwortungsgefühl sind, dann können wir ja noch reflektieren. Jetzt kommt der Google wieder. Hallo, lieber Bassett. Tag. Also dann kannst du ja noch reflektieren. Aber wenn du in der Amygdala drin bist, dann macht sie komplett dein logisches Denken weg. Und in dem Moment hilft auch keine Argumentation mehr. Also wenn du von außen mit einem Menschen zu tun hast, der in dieser Form drin ist, dann kannst du argumentieren, so viel du willst. Es kommt nicht an.
Das ist ja dieses mal kurz durchatmen, vielleicht eine Runde gehen oder morgen in Ruhe weitersprechen. Ich habe es jetzt noch mal irgendwo gehört, was ich ganz nett fand, wenn man so ein bisschen aggressiv, wütend, sauer, Angst wird, das zeigt einem eigentlich, dass es einem sehr wichtig ist.
Absolut.
Das ist ja dann so ein starker Trigger, dass man in die Kampffunktion geht. Und da sollte man mal hinhören, warum ist mir das so wichtig? Oder was ist meine Befürchtung? Was ist die Konsequenz daraus? Und weswegen werde ich jetzt? Und da neige ich manchmal ein bisschen zu, dass ich dann so ein bisschen hart und stark werde und auch laut. Also ich bin jetzt kein Choleriker, um Gottes Willen, aber ich werde dann sehr hart.
Knapp und hart.
Ja, da frage ich mich auch, was ist denn die Angst dahinter? Ich habe mir gedacht, ich habe keine Angst. Ich habe anscheinend doch Ängste mehr, wie ich mir jetzt rausgefunden habe. Ich bin immer rational abgetan. Ich bin rational und topfit und bin ja auch körperlich topfit. Aber trotzdem gibt es da Dinge in mir, die mich beschäftigen, die mir Sorge machen, sage ich dann manchmal lieber wie Angst. Das ist keine Überlebensangst. Ich habe keine Überlebensangst. Ne?
Also, das ist trotzdem Lebens, also irgendeine
Angst. Genau, ist irgendwas, was einen triggert und Befürchtung und Sorge. Und da kommen wir zum Nächsten. Das meiste, worum man sich Sorgen macht, trifft ja gar nicht ein. Das ist ja nur...
Absolut. 98% aller Dinge, worüber man sich
Sorgen macht. Das muss man sich mal klar machen. 98%. Also wir haben ja so eine lebende Fantasie, was ja toll sein kann, was aber auch wirklich ein Mürbe machen.
Gut, aber das ist ja dieses, warum unser Gehirn gemacht ist, nämlich uns in Sicherheit zu bringen. Und heutzutage, also ich war in den Rocky Mountains, ich habe einen Bären vor mir gehabt und wusste, als ich abends in meine Cottage gehe, wo keine Funzel brannte, gar nichts, wo es einfach nur stockduster war, der Himmel war zu greifen nah und ich musste 50 Meter gehen bis zu meiner Cottage und ich wusste, am Mittag war der Bär da, da habe ich Angst gehabt. Das war das erste Mal, dass ich Angst hatte, dass ich sterben muss, wirklich.
Also richtig Panik quasi.
Ja, da habe ich nur gedacht, du musst jetzt schnell sein, aber wenn du schnell bist, dann ist eventuell Flucht, dann ist auch doof. Also ich war völlig, völlig überfordert damit. Am Ende haben wir aber in der heutigen Welt trotzdem leider, und deshalb gucke ich ja schon keine Nachrichten mehr, ganz viele Nachrichten, hallo Google, ganz viele Nachrichten, die uns einfach auch Existenzängste machen, sei es der Kontostand, sei es mein Kind ist allein im Bus unterwegs, Rente. Sei es Rente. Ich habe zum Beispiel ganz klar, seitdem meine Mutter gestorben ist vor Covid, also die ist praktisch in dem Jahr, wo Covid losging, ist sie am 15. Januar gestorben, 19 hatte sie Geburtstag und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir überlegt habe, wie viele Weihnachten hast du denn noch vor dir? Ich meine, ich bin jetzt 57, fühle mich nicht so, aber bin 57 und dann denke ich so, meine Mutter ist mit 71 gestorben. Oh. Oder mein Mann hat zuletzt Lebenspläne gemacht für uns, wann wir welche Immobilie dann haben und wie wir vorsorgen, also vorsorgen. Wir haben schon vorgesorgt. Da habe ich ihn angeguckt, sage ich, das ist in 10 Jahren. Da bin ich 67, da kann ich tot sein. Guckt er mich an. Was? Sag ich, ja, entschuldige. Sag ich, kann alles passieren. Sag ich, was? Das ist der Hund, Leute, der macht komische Geräusche. Und das sind eben schon so, also es sind, ich würde es nicht als Angst bezeichnen, aber natürlich hat das was mit Angst zu tun, zu sagen, wow, ich will noch viel haben, ich will noch leben, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich will leben, ich will auch noch ein weiteres Pferd haben. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt in 10 Jahren plane. Ja, und das sind schon auch Ängste, die dann in uns vorkommen. Am Ende des Tages sind wir nicht angstbefreit, aber wir sollten uns trotzdem überlegen, lieber im Hier und Jetzt zu sein. Deshalb so, weil du sagst, du hast kein, also ich habe auch immer gesagt, ich bin kein ängstlicher Mensch, sage ich mal so. Aber ich denke mal, Ängste hat halt jeder, weil es ist auch intuitiv, ne?
Und da habe ich jetzt, ich höre viel Podcast etc. und so, und da habe ich einmal gehört, ich glaube, das war Atze und Leon in Betreutes Fühlen, mir zu empfehlen. Ich finde den dass Namen die auch irgendwie, Atze hat gesagt, er hat jetzt noch 20 schöne Sommer vor sich, ne? Und anstatt an den in 10 Jahren zu denken, sollte man vielleicht mal an diesen Sommer denken.
Ja, genau.
Und andersrum, der Dieter Lange ist so ein Speaker, so ein ganz erfahrener, der sagt, er gibt nur Geld für schöne Erfahrungen aus. Und das finde ich eigentlich geil.
Ja, wenn das immer so geht als Unternehmer, wäre das super. Ich muss gestehen, ich muss viel Geld für Steuerberater ausgeben. Also wir haben von einer Steuerberater gerade mal 26.000 Euro ausgegeben für den Jahresabschluss. Was muss man? 26.000 Euro. 26.000 Euro.
Ja, aber also, das zeigt ja auch, dass wir viel Geld umgesetzt haben. Natürlich. Ist ja auch wieder First World Problems. Natürlich, ne? Natürlich. Also,
aber das ist total spannend mit denen, dass er nur Geld für Erfahrung, für positive Erfahrung ausgeht. Leute, prüft mal, wie viel Amazon-Pakete ihr wirklich braucht. Also ganz ehrlich, ich habe ja jetzt vor, meine Show zu reiten. Vielleicht bin ich auch schon geritten, wenn das kommt. Und habe ich zuletzt so einen geilen Hoodie gesehen. Auf einmal denke ich, nee, das sind zwei Klassen, die du reitest da. Und dir ist die Erfahrung mit Lotte auf dieses Turnier so wichtig, du lässt das. Und wenn ich überlege, wie viel, auch gerade die Reiter, wie viel Halfter habt ihr? Wie viel Trensen habt ihr? Wie viel Sattelpads habt ihr? Wie viel Bürsten haben wir alleine? Da denke ich so immer, nimm mal das Geld, tu es mal auf Seite, wann immer du meinst, so einen Impulskauf machen zu wollen, ist ja auch Intuition, sich was Gutes zu tun und frag lieber, warum will ich mir überhaupt was Gutes tun gerade? Sorge ich für eine wertvolle Erfahrung, aus der ich lerne? Oder ist es eigentlich ein Frustkauf oder ein Lustkauf, wie auch immer, wo ich sage, ist es das wert, dass ich da jetzt rein investiere? Tu doch genau das Geld, wie jemand, der aufhört zu rauchen. Einfach mal auf Seite. Einfach mal auf Seite. Da kommt eine Menge zusammen.
Ja, und geh mit deinem Pferd dann lieber auf einen schönen Kurs oder mach eine schöne Erfahrung oder mach einen Wanderritt, genau, Statt drei neue Showbreiters zu kaufen.
Ne? Ja, genau.
Das ist ja dieses Belohnungszentrum belohnen, ne? Das ist Zucker, Alkohol, ne? Käufe, das sind ja die so vielleicht nicht ganz so gut. Und es gibt umgekehrt einen Hormonschub durchs Tanzen, durch Spaß haben mit seinem Pferd, durch gute Gespräche führen. Da muss man vielleicht einfach gucken, wie kann ich mein Belohnungscenter mit guten Dingen aktivieren, die vielleicht auch nicht so viel Geld kosten.
Also ja, und die neue Erfahrungen in meinem Gehirn aktivieren, aus denen ich besser werden kann, im Sinne von best version of myself, ne?
Oder die ich vielleicht sogar genießen kann, die Erfahrung, ne? Da bin ich ja da dran, dass man das wirklich genießen kann.
Schön. Ja. Das ist total toll. Also wie gesagt, wenn man das Thema Intuition mal so richtig beleuchtet, kommen ganz, ganz viele Momente im Leben, wo man intuitiv handelt, was auch gut ist. Also es gibt ja viele, viele intuitive Momente, wo man sagt, go for it. Geh dafür, du hast gerade eine gute Intuition. Das ist was, was ich oft bei Menschen im Business erlebe, dass ich wirklich, ich selber das Gefühl habe, dass sie oftmals ihre Intuition hinten anstellen. Weil, nochmal, das ist die größte Ressource, das größte Denksystem, was wir in unserem Gehirn haben. Und wenn man überlegt, dass unser Gehirn den größten Arbeitsspeicher aller Computer hat, die auf diesen Erden existieren, ich glaube 4 Petabyte oder irgendwie so, oder 14 Petabyte, also unfassbare Mengen, und wir so wenig davon nutzen, würde ich mir oft wünschen, dass Menschen, wenn sie etwas Gutes gelernt haben, da muss man natürlich gut in der Reflexion mit sich selber sein, sagen, go for it, geh dafür. Und wenn du einen Fehler machst, war die Intuition vielleicht in dem Punkt falsch, aber dann hast du ein gutes Learning daraus wieder errungen, was dich weiterbringt und was eine wertvolle Erfahrung ist, um einfach dann dein Leben immer freier auch und vielleicht auch autarker zu gestalten. Ne? Und da wünsche ich mir bei Führungskräften oftmals mehr Intuition und weniger Ratio.
Ja, und andersrum wünsche ich mir bei Pferdemenschen manchmal auch auf die Intention zu hören, zum Beispiel in Bezug auf Trainer oder Pferdefütterung oder Haltung. Wenn sich das falsch anfühlt, zum Beispiel ich gehe auf einen Kurs zur Trainer XY und das gefällt mir nicht,
ja,
oder ich möchte das nicht machen, dann fragt man diese Person. Im Idealfall ist das ein Profi, der kann das erklären. Oder man sagt auch mal und steht zu seiner Intention, das fühlt sich für mich falsch an. Ich kenne mein Pferd, das ist nicht die richtige Sache für mein Pferd. Und da bin ich, also fragt die Profis, also natürlich ist es immer gut, Leute, zu denen man aufschaut. Aber auch da, nur weil der XY gewonnen hat und ich sehe, aber mein Pferd geht es damit nicht gut und es ist vielleicht überfordert und ich möchte das nicht, dann darf man auf seine Intention hören und sagen, ich möchte das so nicht. Mhm. Weil das ist, glaube ich, gerade im Leistungssportbereich wird ja manchmal über die Grenzen hinausgegangen, weil der Anspruch zu hoch ist vielleicht. Und da darf man auch genauso sagen, das fühlt sich falsch an, ich möchte das nicht. Bitte erklär mir das einmal, warum wir das tun sollen. Und dann kann man ja immer noch sagen, nee, möchte ich nicht. Da muss man auch manchmal sich so ein bisschen einsetzen, finde ich.
Da ist wahrscheinlich zu viel Obrigkeitsdenken dann dabei, ne? Ich habe das auch gehabt, dass ich ja die Lotte auf eine bestimmte Art und Weise geritten habe und ich irgendwann für mich aber intuitiv gesagt habe, das ist nicht der Weg für das Pferd und mich, wir müssen das anders machen. Und dann habe ich angefangen, anders mit ihr zu arbeiten und habe Gott sei Dank eine mega Kommunikation mit meinen Trainern und habe mit Manu lange darüber gesprochen und sagte, Nico, ich verstehe das total und wir machen das so, ich finde das gut. Also auch, dann brauchst du aber auch den Profi an der Seite, der sagt, okay, ich verstehe dich. Also verstehen heißt verzeihen, also nicht zu sagen, irgendwie dicke Backen oder was zu tun, das machen die beiden ja eh nicht, die sind da sehr in der Kommunikation. Und in dem Moment einfach zu sagen, ich glaube, ich würde gerne mal einen anderen Weg einschreiten, so und so. Okay, dann erklär mir warum, ich erkläre es nachher, es macht Sinn, lass uns das probieren. Und seitdem läuft ja Lotte wie geschnitten Brot, weil die einfach ein Pferd ist, das darfst du einladen. Aber sobald du mit der anfängst zu kämpfen, ist die tough, die kleine, schmale Lotte. Und dann sagt die, ach, du willst kämpfen? Ich habe dich verstanden, dann kämpfen wir jetzt mal, jetzt kämpfen wir mal richtig. Und dann komme ich ja gar nicht mehr durch. Also habe ich ja gar keine Chance mehr. Da habe ich auch nicht die Fähigkeiten zu. Was vielleicht hier und da schon mal wichtig wäre, also intuitiv würde ich sagen, eigentlich sollte sie jetzt auch lernen, das jetzt so zu tun. Am Ende muss ich es aber reiten, das ist ein Non-Pro-Pferd. Und dann, aber dann auch den Trainer zu haben, zu sagen, hier, ich komme in die Kommunikation, ich erkläre ihm dann auch, das ist nicht mein Weg. Und dann sagen, okay, dann geh mal einen anderen Weg. Das brauchst du natürlich auch die Bereitschaft. Wenn ich auf dem Kurs irgendwo bin, wobei ich, wir haben ja ab und zu mal einen Kollegen aus Tschechien, der kommt einmal im Jahr. Da habe ich auch beim letzten Mal zu Manu gesagt, sage ich, du, ich muss gestehen, ich habe heute gar nicht so viel mitgenommen, weil ich merke, das ist nicht gut für mein Pferd. Und dann sagt er, du, mir ging es genauso. Hm. Ich sagte, beim letzten Mal das und das fand ich super, aber heute habe ich so gedacht, so, ne, also, und das finde ich auch cool, wenn man so in der Lage ist, diese, ja, diese Distanz auch zu schaffen zwischen dem, was da passiert und seinem eigenen Gefühl, also seiner Intuition, aber auch seinem Denken, wo will ich überhaupt hin, das dann mit der Intuition zu, anzupassen, das finde ich gut, dass du das sagst. Ja.
Ja, und da vielleicht auch mit dem Trainer klar kommunizieren, zu sagen, mein Ziel ist es zwar irgendwann eine komplette Reining oder Trail zu reiten, aber heute wäre mir wichtig, dass wir einfach an den Galoppstangen arbeiten oder an den Galoppzirkel nur.
Gehen die Leute mit Trainer so hin? Also gehen, kommen die zu dir und sagen, ich will daran arbeiten, weil wir werden immer abgefragt. Was, woran willst du heute
arbeiten? Ja, ich frage die das schon, ne? Aber ich bin da auch knallhart, dann sagen die, ich will das und das und das reiten, dann sage ich, ja, schön und gut, aber wir müssen erstmal das. Weil ich bin da jemand, Basics überspringen, versuchen alle, es fällt dir auf die Füße. Basics heißt Kommunikation mit dem Pferd. Body Position, Hilfengebung, Durchlässigkeit. Wenn die nicht gegeben ist, brauchen wir gar nicht an vielen technischen Sachen zu arbeiten. Mhm. Das wollen manche nicht hören. Da habe ich Gott sei Dank das Standing durch meine sportlichen Erfolge, dass sie mir trotzdem zuhören.
Gott sei Dank.
Und dann wird aber auch alles besser. Weil wenn die Kommunikation besser ist, ist alles einfacher, auch mit dem Pferd.
Und am Ende ist das wieder auch was Intuitives, denn Intuition bedeutet ja, du hast eine Erfahrung gemacht, die entweder sehr einschneidend war oder sehr häufig. Mhm. Kann beides sein, was sich dann da oben abgelegt hat. Und gerade die Basics brauchen Routine. Das heißt, die musst du halt x mal machen, bis dein Gehirn nicht mehr sagt, okay, liegt mein Schenkel richtig zum Beispiel, sondern der flutscht dahin und gut ist, weil ich habe das Gefühl ins Pferd. Da arbeite ich interessanterweise auch sehr viel in meinen Coachings mit, aber auch am Pferd, dass ich sage, ich fühle mich bewusst ein und folge dann aber meiner Intuition, was es braucht, um den nächsten Schritt zu machen und nicht direkt den ganzen Sprung. Ne? Mhm. Intuitiv finde ich auch, setzen sich Menschen viel zu hohe Ziele.
Ja, zu hohe Anforderungen an sich. Und dann
die sie gar nicht leisten können.
Und umgekehrt, wenn du vielleicht so einen Übergang reitest, da kann man ja auch mal sagen, reit den mal und erklär mir danach, was du gemacht hast. Okay. Oder umgekehrt, also reite den mal und pass mal in dem Moment auf, was du machst. Also reflektier dich mal selber. Ne? Mhm. Weil manche merken ja eben nicht, dass sie runtergucken oder den Schenkel zu weit hinten haben, dass sie ins Reflektieren kommen. Da hilft dir auch ganz klar, allein zu Hause einfach mal ein Video zu machen. Ach, ja, jetzt voll. Mal beim Angaloppieren gucke ich runter, deswegen sitze ich innen, deswegen kippt das Pferd auf die innere Schulter, deswegen galoppiert es falsch an. Also wenn ihr keinen Reitlehrer habt, dann macht mal ein Video und reflektiert euch mal. Und ich frage manche Leute, zum Beispiel fliegen weg, so, wie machst du den? Und dann sagen die, ich drück down, dann wechselt das Pferd. Aber so simpel ist es nicht. Mhm. Ne? Und wenn du das natürlich nicht analysieren kannst, dann kannst du es auch nicht korrigieren und dann kannst du es dem Pferd auch nicht gut erklären. Da ist Reiten doch wieder auch technisch sehr anspruchsvoll.
Mhm. Ich merke das im Moment, wenn ich mit der Lotte zum Beispiel abschalte, habe ich das letzte Mal nur irgendwann gefragt, wie schaltest du die eigentlich ab? Weil ich mache irgendwas, ich kann dir gar nicht sagen, was ich da mache. Ich fühle mich ein und dann macht mein Körper was und es funktioniert. Mhm. Und Manu sagt immer, sieht super aus. Sag ich, wie machst du das? Dann hat er mir erklärt, dass er halt den inneren Schenkel weg vom Pferd und da Druck reinnimmt. Und ich hatte auch intuitiv nämlich gemerkt, wenn ich so eine Bremse einbaue, dann kommt sie zu mir voll. Das war auch aus der Intuition gut. Aber dafür habe ich auch, ich meine, die ist jetzt 8. Ich verbringe halt schon unglaublich viel Zeit mit ihr. Und das ist auch was ich in Beziehungen immer wieder feststelle, dass sich diese Beziehung, die verändert sich ja auch, die wir führen im Leben. Ja? Ob mit dem Pferd, ob wir Partner, Beruf, was auch immer. Und dass man nicht immer gleich bleiben kann in seiner Art, die Dinge zu sehen, weil der andere entwickelt sich ja auch in irgendeine Richtung. Da ist diese Reflexionsfähigkeit, finde ich, extrem wichtig, was ja wieder Ratio ist, zu sagen, okay, ich muss Bewusstsein entwickeln. Diese Intuition ist da im Unterbewusstsein abgelegt. Zu sagen, ich kram jetzt mal das Ding aus dem Unterbewusstsein hoch und setze das mal in mein Ratio, in mein Bewusstsein. Was mache ich denn da überhaupt? Und ist das überhaupt noch zielführend, was ich da tue? Und das dann anzupassen. Ich finde Anpassungen auch wichtig dann in dem Moment. Zu sagen, ich passe das jetzt an, damit ich den nächsten Step machen kann. Und den großen Sprung, der kommt am Schluss raus. Aber ich finde diese Kleinschrittigkeit, die ist halt auch wichtig dann.
Und da finde ich auch ganz extrem, egal ob jetzt Arbeitskollege, Mitarbeiter, Chef oder auch Pferd, wen habe ich denn da gegenüber? Mhm. Selbst wenn das Pferd X ist, ist die heute rossig? Mhm. Ist die zu frisch? Mhm. Ist die müde? Mhm. Ist die abgelenkt, weil die eigentlich jetzt Kraftfutter kriegen würde? Mhm. Da ist ja auch intuitiv wichtig rauszufinden, mit was habe ich denn gerade zu tun? Und nicht mit dem Ratio, dass ich stute, die kann XY, Die ist eigentlich immer total easy am Bein. Heute kickt die nach dem Schenkel.
Ja, ich habe zuletzt Lotte unter mir bockend gehabt. Das war auch lustig. Ich denke, was macht es denn jetzt, das kleine, süße Prinzesschen da unter dir? Da habe ich mal lachen müssen, weil dann noch 2, 3 Bocksprünge war es so wieder gut. Das ist dann auch die Art der Dosierung. Und so ist es ja auch, wenn ihr mit eurem Partner was zu tun habt, wenn der einen stressigen Tag hatte. Ja, Leute, der wird anders gereizt sein, also oder reizbarer sein, weil der viel feinfühliger ist, als wenn er jetzt einen Tag hat, wo er so sein Daily Business hat, dann ist er entspannt. Und genau. Also da auch die Reflexion nach außen zu haben und zu sagen, ich muss meine Intuition auch mal schärfen darauf, wie meine Umwelt gerade ist, damit ich meine Dosierung auch anpassen kann, um dann vielleicht zum gleichen Ergebnis zu kommen. Ne?
Da sind wir beim Thema Empathie, ne?
Ja. Ach, viele Menschen haben ja noch nicht mal Empathie sich selbst gegenüber. Das finde ich ja das Dramatische. Die wollen immer empathisch sein, anderen gegenüber, sind sie gar nicht so oft. Aber sich selber der Empathie gegenüber anzulegen, das machst du ja gerade. Du bist ja sehr empathisch und achtsam mit dir selber, ne?
Ja, das ist, habe ich auch wieder in einem Podcast gehört, dass eine Dame gesagt hat, sei doch mal so nett zu dir selber, wie du zu deiner besten Freundin.
Mhm.
Ne? Das fand ich auch irgendwie ein schönes Bild, ne?
Da gibt es ein Bild, das habe ich auch gelesen, das war, ist genau in die gleiche Richtung. Da hat jemand gesagt, stell dir vor, du kriegst zu Beginn deines Lebens kriegst du einen Menschen an deine Seite. Und du musst schauen, dass der sich entwickelt und wie würdest du mit ihm umgehen? Und dann hat derjenige gesagt, ja, ich würde achtsam sein, ich würde sehr bewusst damit umgehen, ich würde dich verletzen wollen, ich würde dieses und jenes machen und sagt der Sohn, jetzt stellst du dir vor, du bist der Mensch. Du bist selbst der Mensch, den du in die Hand genommen hast. Das ist genau das Denken. Das ist ja ganz.
Ja, oder schenke mal dir so viel Aufmerksamkeit wie dein Handy. Ganz simpel gesagt. Wie viele Leute schenken dem Handy und der Außenwelt viel Aufmerksamkeit? Ich mache das ja auch, aber ich mache das gerne. Das macht mir Spaß. Also ich kriege da Inspiration. Für mich ist das eine Bereicherung. Ich habe aber auch kein Problem, das Handy mal wegzulegen. Also mache ich ja im Urlaub am Anfang immer ganz konsequent. Ne, wirklich Bücher lesen hier und jetzt. Ne, aber ich mache halt auch gern Dinge, auch am Handy. Ne, das ist ja nochmal sehr negativ.
Ja, früher aber bei mir hat mir nur, also ADHS haben wir 1000 Notizbücher übrigens. Ich habe davon, glaube ich, 12, die sind immer nur halb beschrieben. Ich mag immer noch Papier, die Haptik, aber das ist ja mittlerweile, ist das ja unser Notizblock, unser Kommunikationsmittel, unser, wo wir Informationen drüber reinkriegen. Manchmal auch Gaming, im Flieger habe ich dann irgendwie Blocks, die ich so schiebe. Das ist halt eigentlich unser Leben in klein da drin, ne, in dem Sinne. Also ich bin auch immer froh, wenn es mich an die Geburtstage erinnert, weil da bin ich ganz schlecht. Ganz schlecht. Ja, aber man muss in der Lage sein, sich unabhängig davon zu machen. Also nicht abhängig davon zu machen. Ist ja auch intuitiv, sich danach zu greifen. Die Moment sagen, ich breche damit. Bei mir ist es zum Beispiel so, es ist ein bisschen blöd. Ich habe halt, muss das Handy ja normalerweise bei mir, weil ich meine Schritte zähle als Bodybuilder. Das heißt, wenn ich morgens es schon irgendwo hinlege, denke ich, wie viele Schritte addierst du jetzt mal auf? Also da bin ich ja in so einem System drin. Deshalb muss ich es eigentlich bei mir haben. Aber ich werde jetzt auch schauen, dass ich in den 2 Wochen, wo ich im Urlaub bin, wo ich eine Woche die Show reite und danach eine Woche noch auf Fuerteventura wieder bin am Strand, dass ich mit meinem Coach spreche und sage, mal kann ich mal die Schritte einfach mal sein lassen. Ich gucke, dass ich viele Schritte tue, muss dann mal reichen. Dann würde er auch wahrscheinlich sagen, lass mal los, ne? Dass ich das Ding einfach mal wegtue. Ne?
Das ist nämlich die Frage, ob man das wirklich muss mit den Schritten. Ne? Oder ob man sagt, ich ja,
also bei mir aber
du
mal
hast ja auch ein Gefühl. Oder es gibt ja auch Uhren oder Ringe. Ne? Aber weil dieses ganze Monetarisieren für ein Ziel, verstehe ich das. Aber manche gehen dann ärgern sich, dass sie spazieren waren ohne ihr Handy. Finde ich eigentlich irgendwo schade.
Also nee, das ist kein Spazieren. Ja, also bei mir ist es einfach ein
Faktencheck quasi für deinen
Trainingsplan. Ein Fakt, ja, den ich eintragen muss, ja. weil wenn ich dann zunehme, sieht er gut, der hat nur 2000 Schritte gemacht an dem Tag. So. Das heißt, ich muss es schon notieren. Ich will aber nicht den ganzen Tag mit so einem Blödsinn am Arm rumhängen, das wird mich nerven. Ich habe jetzt eine Apple Watch bekommen von meiner Freundin, aber die zählt auch nur dann, wenn das Handy irgendwie sich bewegt, habe ich den Eindruck. Also, oder ich bin zu blöd dazu, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt mal was über Journaling gehört. Es gibt ja Leute, die schreiben so Dinge auf. Ja. Und die hat das ganz simpel gesagt. Ich habe mir jetzt mal eins gekauft, ich habe es noch nie benutzt. Aber die sagt, wie war mein Energielevel mental? Wie ist mein Energielevel körperlich? Schon mal ganz simpel. Was hat mir Energie geschenkt? Was hat mir Energie gezogen? Vielleicht wo habe ich alte Verhaltensmuster, wäre jetzt für mich wahrscheinlich wichtig, wo waren die alten Verhaltensmuster und welches Verhaltensmuster neu möchte ich etablieren?
Mhm.
Ich glaube, das geht nur um diese Reflexion und ich bin ein Mensch, der Dinge aufschreibt, dann verknüpft man und denkt drüber nach und kommt zur Ruhe. Und ich glaube, dafür wäre es gut, dass man einfach so einen Satz sagt, das war gut, das war nicht gut, das würde ich mir wünschen und dadurch, dass ich abends nochmal reflektiere und aufschreibe, wird es mir beim nächsten Mal wahrscheinlich bewusster.
Ja, genau, darum geht's, es bewusst zu machen.
Genau.
Spannenderweise habe ich genau diese Sachen sogar, fällt mir gerade auf, in meinem Trainingsplan drin. Ich habe drin, wie habe ich geschlafen, wie war die Schlafqualität, ich habe ein Stresslevel drin, ich kann hinten Bemerkungen machen. Ich war zum Beispiel dann, bin total, habe 8 Tage dauerhaft gearbeitet, mir geht's gerade mental nicht gut oder mental beim Training abgestürzt. also eigentlich habe ich witzigerweise, ist das witzig, das habe ich gar nicht bewusst geworden.
Ja, aber da ist ja auch Stresslevel körperlich und psychisch. Das sind ja zwei verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Es gibt ja mentale Stress.
Ich habe beide drin.
Ich habe beide drin, ja. Also da, vielleicht müssten wir da mal einen Cover C-Chock Fragenkatalog erstellen. Was hältst du davon?
Finde ich auch gut. Wir kommen laut auf komische Ideen. Ne? Zuerst diese Action-Nummer und jetzt das. Es ist ja cool. Ich habe übrigens was für dich. Komm, wir sind immer authentisch. Ich gehe jetzt in die Küche und hole was für dich. Ich habe nämlich ein Geschenk für dich. Leute, ich verlasse jetzt diesen Raum, bleib aber am Mikro. Du musst jetzt hier weiter bitte moderieren. Die Linda weiß jetzt nicht, was passiert gerade. Ich weiß gar nicht, wie weit reicht denn das Mikro, mein Lieber?
Ja, das sehen wir gleich. Ja, ne? Linda, also sie läuft in die Küche.
Ich hole dir
ihr könnt jetzt einfach 5 Sekunden weitersprühen, wenn ihr diesen Podcast hört. Und wir schauen. Singen werde ich nicht.
I'm coming.
Ja, sie ist schon zurück. Siehst du, wir sind ja von der schnellen Truppe. Das ist das Schöne. So, da muss ich aber mein Mikro ablegen. Ich hoffe, es ist nicht verpackt, damit es schneller geht. So.
Liebe Linda, ich habe gedacht, du bist auf einer Reise.
Ich muss mich fortbilden, ja?
Das ist alles im Wunderland. Weil darum geht es um Identität, dass man seine eigene Identität findet.
Ach, cool. Ja. Okay, aber das ist das klassische Buch, was man auch aus
Filmen. Das klassische Buch ist das. Und jeder Charakter, dem sie da widerfährt, ist eigentlich etwas, was sie aus ihrem Leben kennt. Oh Gott, und zwar ist er ja auch dieser ich habe keine Zeit da mit den Uhren, der steht für den Rasten, genau. Dann gibt es ja diesen chaotischen Hutmacher, der immer nur im Chaos versinkt. Dann
ja, da auch schön.
Guckst du das mal? Ich habe gedacht, wenn du mal wieder irgendwo bist und Alice im Linda im Wunderland.
Ja, danke schön, weil das ist ja wieder, da sind wir bei Fokus, wie man es liest, ne? Ob man es als Geschichte liest oder ob man dann auch so ein bisschen Verknüpfung herstellt und so.
Ja, das Coole ist ja, dass sie im Endeffekt ja in diesen Kaninchenbau fällt, der ja ihr Leben ist und dann die unterschiedlichen Charaktere trifft und darauf.
Also ich habe das mal als Kind gelesen, ich weiß nichts mehr. Ja, danke, ich werde es mir reinziehen.
Ja, mach mal.
Oder also du hast es gelesen.
Du hast es auch schön im Bücherregal. Nein, ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne das Buch. Ich weiß, worum es geht und so. Und da habe ich gedacht, das schenke ich
okay.
dir jetzt.
Okay, Buchempfehlung. Ich werde berichten.
Wunderland. Genau,
ist auch nicht so dick, das ist schon mal gut.
Nee, das kannst du ja auch. Dadurch, dass sie ja immer jemand anderem begegnet, so in Chaptern, das ist schon eher so unser Ding.
Da kann man wieder die Anteile bestimmen, der heutigen Gesellschaft und die eigenen. Ist ja, sehr
so.
Schön.
Ist so, total spannend. Also insofern, hochlebe die Intuition. Ja, was kann man zum Schluss sagen? Ich denke mal, Intuition ist, wie gesagt, das größte System, Denksystem, was wir haben. Auf der einen Seite kann es uns unglaublich nach vorne bringen, weil es uns Kraft gibt. Auf der anderen Seite können alte Erfahrungen natürlich auch uns hemmen extrem. Ne?
Mhm.
Also ich könnte jetzt nicht sagen, hört auf eure Intuition in allen Lebenslagen, hinterfragt eure Intuition. Spürt euch rein und dann hinterfragt gut, ob es euch Sinn macht und zum Ziel führt.
Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, vielleicht auch einfach sagen, wenn es nicht eurer Intention entspricht, hinterfragt die Situation,
ja.
Kommt in die Kommunikation und entscheidet dann, ob ihr es ausprobiert oder nicht.
Genau.
Und dann vielleicht neue Verhaltensmuster etabliert. Mhm. Ne? Da sind wir dann bei der Bewertung. Ob das
damit ihr wieder eine neue Intuition bildet, genau. Vielleicht einfach eine gegensätzliche Erfahrung auch mal macht. Und wenn ihr bisher Angst vor irgendwas habt, könnt ihr vielleicht Erfahrungen machen, die euch zeigen, ihr braucht gar keine Angst zu haben. Und dann werdet ihr auch auf Dauer. Angst ist übrigens das Gegenteil von Angst, ist Vertrauen und nicht Mut. Ne? Nur, dass ihr euch selber mehr vertraut. Und in dem Moment auch in der Lage seid, eure Intuition neu zu justieren. Ja.
Perfekt. Und sonst sucht euch einen Profi. Spricht drüber mit einem Freund, mit einem Profi.
Genau.
Und bildet euch fort und lernt neue Dinge und habt Spaß.
Bleibt neugierig und habt Spaß. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Genau.
Okay. Perfekt. Tschüssi.
Tschüssi.